Nee, es geht schon. Geht schon, kein Problem. Das ist meine. Dann die Lichter drüben. So. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir freuen uns, dass wir wieder hier sein können. Wir wollten eigentlich um diese Zeit auf dem Weg nach Norddeutschland sein, aber glücklicherweise erreichte uns das Telefonat dann heute Morgen noch rechtzeitig, sodass wir jetzt die Möglichkeit haben, hier uns gleich frisch wiederzusehen. Zu einem sehr wichtigen Thema, echt oder unecht. Darüber wollen wir heute sprechen und uns von Jesus eine Testfrage vorhalten lassen. Echt oder unecht? Bei Schmuckstücken, werden Sie wissen, kann man das auf den ersten Blick gar nicht sehen, ob ein Schmuckstück echt ist oder unecht. Wenn Sie jetzt mal raten sollten, nun können Sie, haben Sie auch ziemliche Entfernung, welche dieser beiden Ketten echt oder unecht sei. Ich verrate es Ihnen lieber nicht, damit Sie da nicht die richtige klauen. Also eine ist echt, die andere ist unecht. Das hat Konsequenzen. Und genau dieselbe Frage, echt oder unecht, kann man und muss man an unseren Glauben stellen. Ist er echt oder unecht? Die Frage, wie wir als Christen leben, wie wir unseren Glauben praktizieren, ist das ehrlich oder ist das Show? Spielen wir anderen etwas vor oder sind wir so, wie wir wirken? Diese beiden Ketten, die können ja auf den ersten Blick dieselbe Wirkung erzielen. Nämlich, dass sie meiner Frau einen netten Schmuck verleihen. Aber sie haben nicht das gleiche Wesen. Sie haben nicht den gleichen Wert, diese beiden Ketten. Wenn es drauf ankommt, wenn wir eines Tages mal unseren Schmuck versetzen müssen, dann bekommen wir für das eine Stück vielleicht noch eine ganz nette Summe und für das andere, wenn der Käufer sich auskennt, nur noch ein müdes Lächeln. Also echt oder unecht? Um diese Frage geht es zum Beginn des zweiten großen Kapitels der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist ja aufgeteilt in drei große Kapitel, Matthäus 5, Matthäus 6 und Matthäus 7. Und wir gehen mit unserer Predigt heute Morgen an den Anfang des zweiten Kapitels der Bergpredigt, also an den Beginn von Kapitel 6, wo Jesus mit einem Paukenschlag und ohne Umschweife auf diese kritische Frage zusteuert. Echt oder unecht? Also wir lesen jetzt Matthäus 6, die Verse 1 bis 4. Da sagt Jesus, habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Wir wollen noch einmal beten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich nun, lass uns dieses Wort richtig verstehen. Und lege du doch damit bei jedem von uns deinen Finger auf den Punkt, der bei uns verändert werden muss. Herr, zeige uns, wie du unser Leben in deinem Licht bewertest. Und gib uns auch Mut, dir zu vertrauen und uns von dir verändern zu lassen. Amen. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, sagt Jesus. Wenn manche Leute das Wort fromm hören, dann gehen sie innerlich erstmal auf die Barrikaden. Wie oft ist mir das passiert, dass ich jemanden zum Gottesdienst eingeladen habe und der hat dann gesagt, ach Herr Pfarrer, ich muss nicht unbedingt in den Gottesdienst rennen. Die da sitzen, das sind doch die Schlimmsten. Am Sonntag tun sie fromm und ab Montag sind es dann die übelsten Zeitgenossen. In solchen Momenten frage ich mich immer und ich frage in der Regel dann auch meinen Gesprächspartner, wie eigentlich jemand, der am Sonntag nicht hier ist, wissen kann, was für Typen hier am Sonntag sitzen. Also das ist eine Frage, die man sicherlich immer zurückstellen muss. Aber das Vorurteil ist scheinbar unausrottbar. Frömmigkeit ist Heuchelei. Und sogar in manchen christlichen Kreisen gilt das Wort fromm heute fast als Schimpfwort. So nach dem Motto, der will wohl besonders fromm sein oder womöglich noch frömmer. Das soll heißen, der ist aber eingebildet, der hält sich für was Besseres, der spielt wohl den Heiligen. Man sagt fromm und meint eigentlich scheinfromm. Aufgesetzt. Unecht. Und genau dieses Problem spricht Jesus an. Jesus weiß natürlich, wie gefährdet seine Leute sind an diesem Punkt. Und darum ist das erste Wort in unserem Predigttext auch gleich eine Warnung. Jesus steigt an und sagt, hab Acht auf eure Frömmigkeit. Passt auf. Seht euch vor. Merken Sie, Jesus sieht das Problem. Aber Jesus schüttet das Kind nicht mit dem Bade aus. Für ihn ist Frömmigkeit etwas Positives, etwas Gutes. Aber gerade dieses Gute ist besonders gefährdet. Und gerade dieses Gute kann dann besonders leicht ins Gegenteil umschlagen. Und darum sagt Jesus, habt Acht auf eure Frömmigkeit. Hier steht eigentlich wörtlich im Griechischen, habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Das heißt, habt Acht darauf, wie ihr praktisch lebt als Christen. Und dann kommen ja auch Beispiele, die diese verschiedenen praktischen Seiten unserer Frömmigkeit zeigen. Es geht um das Spenden, also um Almosen, um das Beten und um das Fasten. Das war typisch für die jüdischen Gesprächspartner von Jesus, diese drei Punkte. Wir könnten noch weitere Bereiche unseres praktischen Christenlebens hinzufügen. Weitere Bereiche, in denen unsere Frömmigkeit Gestalt gewinnt. Die Mitarbeit in unserer Gemeinde könnte Jesus hier genauso als Beispiel anführen. Oder die missionarischen Gespräche, die wir führen. Oder die christliche Erziehung, die wir versuchen, unseren Kindern angedeihen zu lassen. Und in all diesen Beispielen geht es Jesus um das eine große Thema, das er hier gleich im ersten Vers formuliert. Ist es echt oder ist es unecht? Hab Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Und vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie kann ich das wissen? Man kann sich doch so schlecht selbst durchschauen. Woran merke ich das? Ob meine Frömmigkeit echt ist oder unecht? In den nächsten Versen werden Sie eine Antwort darauf finden. Da zeigt Jesus uns Leitlinien, mit denen wir uns selber testen sollen. Das ist gewissermaßen ein Selbsttest, den Jesus uns hier verschreibt. Es ist so, als ob Jesus einen Versuch aufbauen würde, mit dessen Hilfe wir unsere eigene Frömmigkeit überprüfen können. Darum geht es ihm hier. Und damit wir uns alle auf diesen Test einlassen, damit wir nicht einfach drüber hinweggehen, betont Jesus im allerersten Satz, wie viel von diesem Test abhängt. Wie viel davon abhängt, ob Sie sich darauf einlassen, sich an dieser Stelle von Jesus testen zu lassen, oder ob Sie das gleich beiseite schieben und gar nicht erst an sich heranlassen. Und darum heißt unser erster Leitsatz heute Morgen Hand aufs Herz. Also wenn Sie mitschreiben, erstens Hand aufs Herz. Mit Vers 1 fragt Jesus nach unserem Herzen. Er fragt nicht, wie viel tust du für Gott, wie viel spendest du, wie oft bist du präsent in den Veranstaltungen, an wie vielen Punkten arbeitest du mit. Sondern er fragt, warum tust du das, was du tust? Warum setzt du dich für die Gemeinde ein? Warum arbeitest du in einer Gruppe mit? Was ist dein Motiv? Also Sie merken, Jesus fragt hier nicht nach den praktischen Auswirkungen unserer Frömmigkeit. Obwohl ihm diese praktischen Auswirkungen, wie er an anderer Stelle zeigt, sehr, sehr wichtig sind. Die Frucht, die aus einer gesunden Wurzel erwächst zum Beispiel. Aber hier geht es Jesus in diesem Abschnitt nicht um die Auswirkungen, sondern es geht ihm um die geistlichen Ursachen. Jesus fragt hier in diesem Vers nicht nach dem, was man von unserer Glaubenspraxis sieht, obwohl das auch ein wichtiges Thema ist. Ich sage es nochmal. Aber hier fragt Jesus nach dem, was man nicht sieht. Er fragt nach den Motiven, die dahinter stecken. Er fragt nach unserem Herzen hinter unseren Händen. Jesus fragt nach deinem Herzen hinter deinen Worten, nach deinem Herzen hinter deiner äußeren Frömmigkeit. Und darum dieser erste Punkt, Hand aufs Herz. Und dabei spricht Jesus eine Gefahr an, die sich sehr schnell in unser Herz einschleichen kann. Dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Und gesehen werden, da steht im Griechischen das Wort theaomai, theaomai. Daher kommt unser Wort für Theater. Also, dass wir für die Galerie unser Christenleben präsentieren, um von ihnen gesehen zu werden. Theaomai, Hand aufs Herz, sagt Jesus. Könnte es sein, dass dein letzter Antrieb für deine Frömmigkeit und deinen Einsatz darin liegt, dass du gesehen werden möchtest, weil du auf den Beifall der anderen spekulierst?
Da könnte einer jetzt dagegen fragen, sagen, ja, warum wäre das denn so schlimm? Es kann doch Gott egal sein, warum ich mitarbeite. Entscheidend ist doch, was dabei rauskommt. Die Kinder im Kindergottesdienst, die merken doch nicht, mit welcher Motivation ich ihnen die biblischen Geschichten erzähle. Hauptsache, ich mache es gut. Hauptsache, ich setze mich voll ein. Hauptsache, ich opfere meine Zeit und meine Kraft. Oder wenn ich predige. Oder wenn ich Leute besuche. Oder wenn ich musiziere. Oder was auch immer. Warum ich das im Letzten tue, das ist doch nicht so erheblich. Taten zählen. Ergebnisse. Und nicht die abstrakte Frage, ob ich das möglicherweise um meine eigenen Ehre willen mache. Und außerdem, wer kann schon sich selbst durchschauen? Also verschwenden wir nicht unsere Zeit mit einem grüblerischen Selbsttest? Also kreisen wir gar nicht mal so sehr um uns selbst mit dieser geistlichen Motivationserforschung, sondern es gibt viel zu tun, packen wir an. Diese Reaktion liegt uns nahe. Und Jesus scheint damit gerechnet zu haben. Denn, das ist interessant, er schiebt gleich im ersten Vers noch ein Argument hinterher, warum dieser Test so wichtig ist. Und das gehört auch im griechischen Text noch zum ersten Satz dazu. Hand aufs Herz, sagt Jesus, denn ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Aha. Jesus sagt, also wenn eure Motivation nicht stimmt, wenn eure Beweggründe nicht sauber sind, wenn ihr vor allem Menschen beeindrucken wollt, wenn ihr bei euren Mitchristen gut angesehen sein wollt, wenn ihr in der Gemeinde einen guten Ruf haben wollt, dann wird Gott euch den Lohn, den ihr eigentlich bekommen sollt für euren Dienst, nicht geben. Den er euch eigentlich schenken will, er wird ihn euch nicht geben. Ist Ihnen klar, was Jesus damit noch sagt? In allem, was wir tun, sagt Jesus hier, sind wir vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch. Das wird in Vers 4 dann nochmal sehr deutlich werden. Dein Vater sieht in das Verborgene. Das heißt, er sieht hinter unsere Stirn. Er sieht ins Herz rein. Er sieht in alle Gedanken rein. Er kennt uns durch und durch bis ins Letzte. Bis in den letzten Winkel. Psalm 139 beschreibt das so schön. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und ich kann dir nicht entkommen. Nicht nach rechts, nicht nach links, nicht nach vorne, nicht nach hinten, nicht nach oben, nicht nach unten. Von allen Seiten umgibst du mich. Du siehst, du durchschaust alles, alles. Und wohlgemerkt, und halten Sie das bitte fest, die Bibel benutzt diese Wahrheit nicht als erhobenen Zeigefinger, so im Sinne eines pädagogischen Druckmittels. Gott als der heimliche Aufpasser, der nur darauf wartet, dass er uns eines Fehlers überführen kann. Nein, die Bibel informiert uns einfach über diese Tatsache. Das ist so, lieber Mensch. Das ist ein schlichtes Faktum. Wir sind vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch. Gott durchblickt alles und Gott ist so großzügig, dass er uns schlichtweg darüber informiert. Damit wir unsere Situation realistisch einschätzen können, von wegen pädagogisches Druckmittel, das ist einfach eine Tatsache. Gott durchschaut uns. Und was Gott in deinem Herzen sieht, das nimmt er ernst. Auch das wird hier deutlich. Gott schaut nicht einfach ins Herz und sagt, naja, der Mensch ist nun mal so, man kann nichts machen, man muss irgendwie mit ihnen klarkommen. Sondern Gott nimmt das ernst, was er in deinem Herzen sieht. Das ist ihm nicht unwichtig. Vor Menschen können wir Theater spielen, aber Gott sieht hinter unsere besten Taten. So, und unsere Taten sprechen nicht für sich. Unsere Taten sprechen nicht für sich selbst. Unsere Frömmigkeit spricht nicht für sich. Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Ganz einfaches Beispiel, zwei ganz reiche Leute können den gleichen Betrag spenden, 100.000 Euro sagen wir mal, hier für unsere Gemeinde, wäre doch wunderbar. Sie können es mit ganz ähnlichen Worten uns übergeben oder überschreiben oder wie auch immer. Und sie können es doch mit ganz unterschiedlicher Motivation tun und mit ganz unterschiedlichen Folgen für sich selbst jeweils. Und darum tun wir gut daran, dass wir uns diesem Echtheitstest von Jesus stellen. Hand aufs Herz. Ist deine Frömmigkeit echt oder ist sie unecht? Und dann wird Jesus konkret. Er bringt ein Beispiel und an diesem Beispiel zeigt er uns zunächst, was unechte Frömmigkeit ist. Oder wir könnten auch sagen, welche Frömmigkeit Gott nicht belohnt. Und das ist unser zweiter Punkt heute Morgen schon. Hand ohne Herz. Erstens hatten wir Hand aufs Herz, überprüf dich. Und jetzt zweitens Hand ohne Herz. Und das ist die Situation, die Vers 2 beschreibt. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Hochinteressant. Almosen waren ein wichtiger Bestandteil des Sozialsystems damals. Man gab Geld, Kleidung, Essen und wörtlich bedeutet dieser Ausdruck Almosen Hilfe für jemanden, der hilfsbedürftig ist. Und das ist wichtig, dass wir als Gottesleute gern geben. An anderer Stelle sagt die Bibel, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wir sollen großzügig sein. Wir sollen herschenken, so wie Gott uns großzügig beschenkt. Also, Almosen steht hier als Beispiel für alles, was wir freiwillig für Gott geben. An Wertgegenständen, an Geld, an Zeit, an Kraft, alles, was du freiwillig für Gott gibst. Und Jesus setzt voraus, dass seine Nachfolger sich engagieren. Jesus sagt nicht, falls ihr Almosen gebt, dann beachtet doch bitte, sondern er sagt, wenn ihr Almosen gebt. Also das gehört normalerweise dazu zu eurem Leben als Christen. Ihr tut's ja richtigerweise, ihr gebt ja Almosen. Aber wenn ihr Almosen gebt, dann achtet jetzt bitte darauf, dass ihr nicht in eine Falle tappt. Wenn du dein Geld gibst, wenn du deine Zeit gibst, wenn du deine Kraft gibst, wenn du deinen Einsatz leistest, wenn du deinen guten Namen einsetzt, dann bitte pass auf folgende Falle auf, die ganz schnell zuschnappen kann. Und diese Falle nennt Jesus mit diesem harten Wort Heuchler, Heuchelei. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun. Bin ich ein Heuchler? Hier verwendet Jesus wieder einen Begriff aus dem Theater. Das griechische Wort für Heuchler bedeutet nämlich im klassischen Griechisch wörtlich Schauspieler. Heuchler ist im Griechischen klassisch Schauspieler. Und Sie müssen wissen, zur Zeit Jesu, da gab es professionelle Trauerleute. Also die wurden zu Beerdigungen bestellt, so wie der Organist heute bestellt wird. Und dann haben die gegen Bezahlung geweint und ihre Kleider zerrissen, als Zeichen besonderer Trauer. Und damit sollte deutlich werden, Jesus war ein wichtiger Mann. Es gibt viele, die um ihn weinen, jetzt wo er dahingeschieden ist. Diese Leute konnte man bestellen und bezahlen. Und oft haben sie ihr Trauergewand so geschickt zerrissen, ausgerechnet an der Naht, damit man es dann für die nächste Beerdigung wieder zusammennähen konnte. Also das waren professionelle Trauerschauspieler, wenn Sie so wollen. Heuchler. Hand ohne Herz. Trauern ohne Herz. Almosen geben ohne Herz. Zeit geben ohne Herz. Mitarbeiten ohne Herz. Und Jesus malt diesen Heuchler nun mit einem sehr plastischen Bild vor die Augen seiner Hörer und Leser. Er sagt, du sollst es nicht vor dir ausposaunen lassen. Stellen Sie sich das mal bildlich vor. Ne? Da schickt er einen mit einer Posaune voraus und dann geht er hinterher und bringt dann seine Gabe. Ein sehr drastisches Bild. In der Politik gibt es ja den Grundsatz, tue Gutes und rede darüber. Und nun gut, in der Politik, wenn Wort und Tat übereinstimmen, dann könnte das auch sinnvoll sein. Rede darüber, damit die Leute wissen, was du tust und sich dann entsprechend dessen wiederwählen oder auch nicht wiederwählen. Im Reich Gottes aber, und das ist jetzt der Unterschied, gilt dieser Grundsatz nicht. Im Bereich der Gemeinde, da sollen wir unsere guten Taten nicht selbst an die große Glocke hängen. Warum? Und das ist jetzt wichtig. Bitte, es geht Jesus hier nicht um eine allgemeine förmliche Bescheidenheit. So im Sinne einer frommen Anstandsregel. Spiel dich nicht so auf und sei eher ein bisschen zurückhaltend und deswegen darfst du nicht sagen, was du Gutes tust. Darum geht's hier überhaupt nicht. Es geht hier nicht um eine äußere Demut. Sondern Jesus weist auf einen anderen Punkt hin. Er sagt, warum sollst du es nicht vor dir hier ausposaunen lassen? Weil im Herumposaunen eine große Versuchung für dein Herz liegt. Und die Versuchung besteht darin, dass du in die Falle der Heuchelei tappst. Was will der Heuchler denn erreichen, sagt Jesus. Er will von den Leuten gepriesen werden, damit sie von den Leuten gepriesen werden. So. Und hier zielt Jesus wieder auf ihre Motivation. Er zielt auf mein Herz. Das Problem des Heuchlers sind ja nicht seine guten Taten. Das Problem des Heuchlers ist nicht mal seine Rederei. Der kann ruhig über seine Taten reden, das ist nicht das Problem. Sondern das Problem des Heuchlers ist seine Motivation. Sein Beweggrund, sein eigentliches Ziel. Er tut mit der Hand etwas für Gott, ja. Aber eigentlich tut er es für sich selbst. Er will selbst gepriesen werden vor den Menschen. Er will selbst die Streicheleinheiten für seine Eitelkeit. Heuchelei bedeutet Hand ohne Herz. Ich tue etwas für Gott, ohne dass ich es im Herzen um Gottes Willen tue. Das meint Jesus hier mit Heuchelei. Und das passiert uns sehr schnell. Dass wir mit der Hand, mit dem Mund, mit den Füßen etwas für Gott tun, aber es ist Hand ohne Herz. Es brennt nicht wirklich unser Herz, dass wir es um seinetwillen tun. Mit dem Mund tue ich etwas für Gott, aber mit dem Herzen will ich die Ehre für mich selbst einheimsen. Manche christlichen Organisationen haben eine ganz gefährliche Spendenpraxis entwickelt, mit der sie die Leute geradezu zur Heuchelei anstiften. Das ist in Amerika noch verbreiteter als bei uns. Sie veröffentlichen die Namen großer Spender und manchmal sogar die Summen dazu. Und auf diese Weise will man die Leute zum Zahlen animieren, indem man ihnen die Gelegenheit gibt, sich dabei einen guten Ruf zu verschaffen. Das ist Anstiftung zur Heuchelei. Es gibt natürlich auch leisere Posaunen. Manchmal erwähnen wir unsere guten Taten nur so nebenbei. Das klingt dann fast zufällig, als ob uns das mal so hier entfallen wäre. Aber wir hoffen doch, dass es dem anderen auffällt und einen entsprechend günstigen Eindruck hinterlässt. Und Jesus macht deutlich, den größten Schaden dabei hat der Heuchler selbst. Also nehmen wir mal das Beispiel Geldspende. Wenn ich bedürftig bin und jemand gibt mir 30 Euro, dann ist mir egal, mit welcher Motivation er das macht. Hauptsache, ich habe mein Geld. Aber derjenige, der es mir gibt, wenn der kein reines Motiv dabei hat, schadet er sich Gott gegenüber selbst. Der Heuchler schneidet sich ins eigene Fleisch. Und das will Jesus uns hier in Vers 2 deutlich machen. Er sagt, wer auf den Beifall der Menschen abhebt, der ist ausreichend belohnt, wenn er diesen Beifall bekommen hat. Und deswegen fügt Jesus hier hinzu, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Sie wollten den Beifall der Menschen und sie haben ihn bekommen und nun ist gut. Sie haben gekriegt, was sie wollten. Verstehen Sie? Das ist wieder ganz, ganz folgenreich. Jesus sagt, sie haben ihren Lohn gehabt. Und er benutzt dabei einen Begriff aus dem Wirtschaftsleben. Wenn man ein Geschäft getätigt hatte und die Sache vollständig bezahlt war, dann gebrauchte man diesen Begriff, der hier im Griechischen steht. Sie haben ihren Lohn gehabt. Und Jesus sagt, das Geschäft ist vollgültig abgeschlossen. Er hat etwas Gutes getan, er wollte damit den Beifall der Menschen, er hat den Beifall der Menschen gekriegt und damit ist das Geschäft abgeschlossen. Vollständig abgeschlossen. Die Sache ist gelaufen. Der kriegt nicht eine zusätzliche Strafe oder so, aber er hat seinen Lohn gehabt. Und um das Wichtigste hat er sich gebracht, nämlich um den Lohn Gottes. Der Heuchler kriegt, was er will, aber er kriegt nicht mehr. Er kriegt den menschlichen Lohn, aber Gottes Lohn bleibt ihm versagt. Weil er Gott ja auch gar nicht meinte mit seinem Dienst. So, und damit zeigt Jesus uns etwas ganz Entscheidendes. Er sagt, Leute, passt auf. Es gibt äußeren Dienst für Gott, ohne echte Hingabe und Liebe zu Gott. Es gibt äußeren Dienst für Gott, ohne echte innere Hingabe und Liebe zu Gott. Und diese äußere, nur äußere Frömmigkeit, die kann ganz gefährlich werden. Dann ist besser, jemand macht gar nichts. Warum? Weil sie uns über unseren eigenen Zustand hinwegtäuscht. Wir lügen uns, zugespitzt gesagt, in die eigene Tasche. Und das war das Problem vieler Pharisäer. Sie logen sich in die eigene Tasche. Wir meinen, Mensch, wir setzen uns doch ein, ich bin doch hier, ich bin doch da, ich bin doch dabei. Es ist doch alles bestens. Und in Wirklichkeit sind wir in unserem Herzen fern von Gott. Das kann so schnell gehen. Ich denke dabei an eine Pfarrfrau. Sie hatte den Dienst ihres Mannes über Jahrzehnte hinweg bewundernswert unterstützt. Sie war fast immer im Gottesdienst dabei gewesen, hatte kaum eine Bibelstunde verpasst, bei den Konfirmandenfreizeiten mitgeholfen, mittendrin in der Gemeinde. Und dann wurde ihr Mann pensioniert und die beiden zogen aus dem Pfarrhaus und haben ihre Gemeinde verlassen und lebten dann in einem anderen Pfarrbezirk. Und seitdem ging diese Frau so gut wie gar nicht mehr zum Gottesdienst. Es zog sie nicht mehr in die Gemeinschaft der Christen. Sie hatte kein Verlangen mehr nach Predigten. Sie konnte gut ohne Gemeinde leben. Und es drehte sich ihr Leben nur noch um andere Dinge. Es ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu urteilen. Das steht Gott allein zu, der Herr allein sieht das Herz. Wir sehen nur, was vor Augen ist. Aber wir müssen uns selbst fragen, warum machen wir das, was wir machen? Und wir müssen wissen, der Herr durchschaut uns. Er beschaut unsere Motive glasklar und deswegen gibt Jesus uns ja auch diesen Predigttext, weil er uns helfen will, uns besser zu durchschauen, uns klar zu werden über unsere Beweggründe. Und ich denke, wir ahnen in diesem Augenblick, wie sehr sich unsere Motive oft vermischen. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Unser Herz hat seine 1000 Winkel und oft mischt sich das auch in unserem Inneren. Wir wollen Gott dienen, auf der anderen Seite stolpern wir immer wieder über unsere Eitelkeit. Das geht oft ziemlich durcheinander. Und mitten hinein in dieses Erschrecken über Vers 2 spricht Jesus dann Vers 3. Er sagt, wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Und wir können uns vorstellen, wie die Jünger ihn sehr erschrocken gefragt haben. Herr, wie können wir uns dann überhaupt vor Heuchelei schützen? Wenn das so eng beieinander liegt, was können wir dann überhaupt machen? Ist da nicht besser, gar nichts zu tun? So nach dem Motto, wer nichts Gutes tut, kommt nicht in Gefahr, sich damit rühmen zu wollen. Also tun wir lieber nichts. Jesus zeigt uns einen besseren Weg. Natürlich sollen wir was tun. Wir sollen anpacken. Er will uns als Mitarbeiter. Er will uns bewegen und er will durch uns bewegen. Unsere Umwelt, diese Welt, die Situation in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserer Familie. Wir sollen uns mit ganzem Herzen einsetzen. Natürlich. Der Herr will, dass sie ihre Zeit investieren, ihr Geld investieren, Hand anlegen, weite Wege machen, Kraft investieren. Er will, dass wir fromm sind. Und wie? Und so zeigt er uns am Beispiel des Almosengebens einen Weg, wie wir uns dabei vor Heuchelei schützen wollen. Und das ist unser letzter Punkt heute Morgen. Das Motto, nach dem wir dabei vorgehen sollen, heißt Hand von Herzen. Also wir hatten gesagt, erstens Hand aufs Herz, prüf dich. Zweitens, Hand ohne Herz, das ist die Gefahr der Heuchelei. Du tust etwas für den Herrn, aber nicht wirklich um seinetwillen, um ihn zu ehren und ihm damit zu dienen. Und jetzt zeigt Jesus uns drittens, wie es richtig geht. Hand von Herzen. Mit der Hand sollen wir etwas für Gott tun. Und dahinter soll ein Herz stehen, das dem Herrn dienen will, das Gottes Ehre sucht, ein Herz, das Gott gefallen will, ein Herz, das Gott Freude machen will. Unsere Hand und unser Herz sollen gewissermaßen in dieselbe Richtung zeigen. Es geht Jesus also jetzt um die Frage, warum wir unsere Werke tun. Und wie sollen wir es denn machen? Schauen Sie nochmal Vers 3 an. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Der Gegensatz dazu war ja Vers 2. Da lassen sie es öffentlich ausposaunen, was sie geben. Da erfährt nicht nur die linke und die rechte, sondern da erfährt die ganze Straße. Und jetzt der Kontrast dazu, Vers 3. Er sagt, lass die linke nicht wissen, was die rechte tut. Dazu müssen wir Folgendes wissen. Im Tempel gab es damals einen sogenannten Raum der Stille. Das war ein ganz abgelegener Raum in einem Bereich des Tempels. Hier konnte man unbeobachtet seine Gaben, seine Spenden hinterlegen. Da konnte man reinhuschen, die Dinge dorthin legen. Da gab es Bedienstete, die haben das dann gesammelt, geordnet, alles fertig gemacht. Und dann ganz in der Nähe gab es noch einen weiteren unbeobachteten Raum. Da konnten dann gewissermaßen die Bedürftigen hinschleichen und sich die Sachen, die geordnet waren, herausgeben lassen, was sie brauchten. Der Raum der Stille. Die einen gingen still und unbemerkt hinein und legten etwas hin. Das wurde dann dort geordnet, versorgt alles. Und die anderen konnten still und unbeobachtet hineingehen und bekamen, was sie brauchten in ihrer Not. Ich meine, dass Jesus auch an diesen Raum der Stille gedacht hat, als er zur Diskretion mahnte. Und wohlgemerkt, es geht hier nicht um eine fromme Geheimniskrämerei. Mit einer frommen Geheimniskrämerei, da könnte man sich ja auch wieder interessant machen. Sondern es geht um das Herz. Es geht um die Haltung hinter meinen Taten. Und je weniger Aufhebens ich mache, umso mehr bin ich davor geschützt, nach menschlichem Beifall zu schielen. Das ist ein ganz praktischer Tipp. Und wenn andere mich dann trotzdem loben, dann kann ich mich drüber freuen. Und ich muss es auch nicht künstlich abwiegeln. Klar freue ich mich, wenn andere sagen, Mensch, das war aber gut, das hat mir geholfen. Und oft benutzt Gott auch das Lob oder die Zustimmung der anderen, um uns zu ermutigen. Na klar, das dürfen wir auch annehmen. Da müssen wir nicht so tun, als ob uns das ganz unwichtig wäre und als ob wir das gar nicht brauchten und als ob uns das vielleicht halb peinlich wäre. Nein, darüber dürfen wir uns freuen. Und wir sollen auch selbst andere ermutigen. Na klar. Aber, und Sie sehen, wie wichtig es ist, dass wir hier wirklich differenzieren. Ich muss mich davor hüten, dass der Beifall der Menschen das Ziel meines Dienstes wird. Sonst kann es nämlich ganz schnell passieren, dass ich nur noch das mache und das sage, wovon ich weiß, dass es bei den Menschen gut ankommt. Und dann mache ich nur noch das, wofür ich mit Beifall rechnen kann. Und unterlasse das, wofür ich möglicherweise mit Prügeln rechnen muss. Das darf aber nicht unsere Orientierung sein. Also, wir müssen uns davor hüten, dass der Beifall der Menschen das Ziel unseres Dienstes wird. Und halten Sie das jetzt bitte fest. Wenn Jesus unsere Glaubenspraxis so auf den Prüfstand stellt, dann macht er eines ganz klar. Das Herz ist wichtiger als die Hand. Das Herz ist wichtiger als der Mund. Das Herz ist wichtiger als die Füße. Unsere Haltung ist dem lebendigen Gott wichtiger als unsere Handlungen. Das darf man nicht voneinander trennen, aber es gibt eine ganz klare Zuordnung. Und darum, wenn wir wollen, dass Menschen wirklich verändert werden, dann müssen wir vor allem versuchen, ihr Herz zu erreichen. Das Herz ist das Zentrum unseres Denkens, Wollens, Fühlens. Und wodurch wird das Herz allein erreicht? Durch das Wort Gottes. Nur das Wort Gottes, Hebräer 4 kann man das zum Beispiel nachlesen oder an anderen Stellen, nur das Wort Gottes hat die Kraft, Herzen zu verändern. Und deswegen nützt es auch nichts, wenn wir an Menschen herum psychologisieren oder gemeintlich an ihnen herumpädagogisieren oder ihnen ständig Druck machen und sie davor zu auffordern, bestimmte Dinge doch nun endlich mal zu machen und zu tun. Das ist nicht nachhaltig. Dazu können wir vielleicht mal jemanden bewegen, kurzfristig sich irgendwo einzusetzen und dann macht das, damit er seine Ruhe hat vor uns. Aber wir werden nicht erreichen, dass er langfristig mit ganzer Hingabe gern um des Herrn willen seinen Dienst tut. Das geht nur durch die Veränderung des Herzens. Hand von Herzen. Und diese Veränderung des Herzens kann allein das Wort Gottes bewirken. Und deswegen legen wir in unserer Gemeinde ein so großes Gewicht auf die Predigt, auf die Bibelstunde, auf das Bibellesen, auf das Auseinandersetzen mit der lebendig machenden Wahrheit des lebendigen Gottes. Weil nur dadurch wirklich bleibende, nachhaltige Veränderungen im Leben, im Herzen eines Menschen, im Herzen von uns selbst auch bewirkt werden kann. Hand von Herzen. Das ist die Devise, die Jesus heute Morgen ausgibt. Wir wollen von Gott regiert werden in unserem Herzen, damit wir ihm dienen mit unseren Händen. Und wenn ich dann mal von Menschen keinen Dank bekomme für irgendetwas, ist doch nicht so schlimm. Ist doch nicht so schlimm. Der Herr hat es doch gesehen. Dann sollte es mir vielleicht eher um des anderen Willen leid tun, dass er so undankbar ist. Aber für mich ist das auch ein guter Prüfstein manchmal. Hast du es für Gott getan? Oder hast du es in erster Linie getan, weil du die Anerkennung der anderen willst, weil du gewürdigt werden willst? Warum hast du es gemacht? Wenn du es aber für Gott getan hast, dann kannst du wissen, er hat es nicht übersehen. Er hat es gesehen. Und das bekräftigt Jesus zum Schluss nochmal in Vers 14. Damit dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, er wird dir es vergelten. Und damit haben wir am Ende eine wunderbare Auswirkung. Hand von Herzen, das macht uns unheimlich frei. Das macht uns frei von dem Buhlen um die Anerkennung anderer Menschen. Wenn sie uns diese Anerkennung dann trotzdem geben und uns unterstützen, ist das umso schöner. Aber wir sind nicht mehr davon abhängig. Wir gewinnen eine königliche Freiheit, weil wir wissen, wir leben allein im Urteil des lebendigen Gottes. Und er sieht es, genauso wie ihm keine Träne durch die Lappen geht, die wir weinen, die ihm nicht verborgen bleibt, genauso sieht er auch alles, was wir tun, mit unserem Herzblut, wo wir uns einsetzen für ihn. Er sieht es. Und so werden wir unabhängig. Wir werden zu starken Persönlichkeiten, die einen klaren Kurs fahren, weil unsere erste Frage immer ist, nicht, wie kommt das an oder was habe ich davon oder wie verhält sich das zu meiner Bequemlichkeit, sondern unsere Frage ist dann immer, was will Gott, was ist richtig um Gottes Willen, was soll ich tun, Herr? Und dann kann es durchaus sein, dass wir auch in aller Öffentlichkeit Gutes tun. Jesus hat ja nicht gesagt, dass wir unsere guten Taten verstecken sollen um jeden Preis. Jesus hat auch nicht gesagt, dass wir unseren Glauben verstecken sollen in der Öffentlichkeit. Und manchmal benutzt er das auch, um andere Menschen anzusprechen. Also jetzt im Urlaub habe ich das oft so gemacht, dass ich, bevor die ganze Familie gefrühstückt hat, eine Stunde vorher in den Speisesaal gegangen bin und in Ruhe meine Bibel dort gelesen habe bei den ersten zwei Tassen Kaffee. So, und dann lag, ich habe hier meine schöne MacArthur Studienbibel genommen, die hat noch den Vorteil, dass sie schon einen schönen, festen, großen, schwarzen Einband hatte. Und dann passierte das so schön, dass mich einer der Kellner ansprach eines Morgens, er sprach ganz gut Deutsch und sagte, was lesen Sie da? Er ist ja Moslem in der Türkei. Ich habe gesagt, das ist die Bibel. Da schaut er, ich sage, das ist das heilige Buch der Christen. Dann habe ich ihm erstmal versucht zu zeigen, dass hier auch die Türkei vorkommt in der Bibel, nämlich bei den Paulusreisen, bei den Landkarten. Dann gesagt, schauen Sie, hier sind wir. Und da ist Jerusalem und da ist Jesus geboren worden. Und da habe ich ihm sagen können, dass Jesus auferstanden ist und dass wir zu Jesus beten können. Und er war sehr interessiert und sehr fragend und ich konnte ihm hinterher dann, bevor wir abgereist sind, eine Schrift geben und er hat mir seine E-Mail-Adresse gegeben und wir werden bestimmt in Kontakt bleiben. Also wir sollen unseren Glauben nicht verbergen und wir können sogar mal mit einer großen Bibel uns in den Speisesaal setzen und Gott kann das schenken, dass das eine oder andere Gespräch und die Nachfrage nach sich zieht. Wir sollen unseren Glauben nicht verstecken vor der Öffentlichkeit. Und wir sollen auch unsere guten Taten nicht verstecken vor der Öffentlichkeit. Jesus hat ja im Kapitel vorher gesagt, Matthäus 5, Vers 16, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, macht ihnen deutlich, warum tun wir das? Warum setzen wir uns ein? Weil wir einen Gott haben, dem wir dienen, der heilig ist, dem wir gehören und der die Menschen liebt und sie zur Verantwortung zieht. Also, wir dürfen und sollen in der Öffentlichkeit wirken. Aber es gibt diese Situation, dass man unsere guten Werke zwar sehen,
Aber wir sollen diese Werke nicht mit dem Ziel tun, dass wir gesehen werden. Nicht mit dem Motiv tun, dass wir gelobt werden. Oder dass die Leute sagen, Mensch, sind Sie aber uneigennützig oder so. Sondern das Ziel soll immer sein, dass Gott geehrt wird. Und ich glaube, wir merken in dieser Predigt, das ist ein ziemlich schmaler Grat, auf den wir dabei oft gehen. Und wir können uns dabei sehr schnell über uns selbst täuschen. Und deshalb macht Jesus deutlich, dass die Trennlinie wirklich oft mitten durch uns selbst hindurch geht. Anderen gegenüber können wir uns ja oft noch ganz gut zusammenreißen. Also mancher benimmt sich schon einfach bescheiden, weil er gut erzogen ist. Und da verhindert schon unsere gute Erziehung manchmal, dass wir protzend und prahlerisch vor den Menschen auftreten. Aber uns selbst gegenüber, wie oft und wie schnell packt mich der innere Stolz? Vielleicht sogar der innere Stolz darüber, dass ich meinen Stolz nicht nach außen trage. Und der innere Stolz für das, was ich doch alles für Gott tue und dass ich mich doch so einsetze und so. Und bildlich könnte man sagen, als wenn unsere Linke reden könnte, würde sie vielleicht sagen, ach, was haben wir doch für eine schöne Rechte. Was wir nicht alles tun und geben mit der Rechten im Reich Gottes, das ist, und bei Linkshändern ist es dann genau umgekehrt. Und Jesus sagt aber, lass die Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Das heißt, hör auf, auch dir selbst gegenüber Buch zu führen, darüber, was du alles Gutes tust für Gott, wie sehr du dich doch einsetzt, was für ein reifer, aufrechter Christ du doch bist. Hör damit auf und freue dich darüber, dass Gott in seiner Gnade dich großzügig beschenken wird. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird dir vergelten. Bleibt am Schluss die Frage, ja, kommt dann nicht doch der Egoismus durch die Hintertür wieder herein? Wir schielen zwar nicht nach dem Beifall der Menschen, wir schielen möglicherweise nicht mal nach unserer Selbstbestätigung, aber wir schielen nach dem Beifall Gottes. Wollen wir nicht dann doch wieder was für uns selbst? Doch. Und an dieser Stelle dürfen und sollen wir mal. Das ist das Interessante. Gott will, dass wir uns nach seiner Anerkennung sehnen. Gott will, dass wir uns nach seinem Beifall sehnen. Gott will, dass wir um ihn kreisen, um ihn ehren und von ihm ein gutes Urteil wollen. Das will Gott. Ausdrücklich. Sehen Sie, je mehr eine Person mir bedeutet, umso wichtiger ist mir ihr Lob. Ich hörte von einem Pastor in den Vereinigten Staaten, der sehr anerkannt war in der Öffentlichkeit und der trotzdem im Alkoholismus fast gelandet wäre. Der hat dann zu einem Kollegen gesagt, alle Leute finden mich gut und würdigen meine Arbeit, nur meine Frau hält überhaupt nichts von meinem Dienst. Die verachtet mich im Grunde. Und das hat so an ihm genagt, dass dieser für ihn wichtigste Mensch seinen Dienst so wenig geachtet hat, dass es ihn fast in den Alkohol getrieben hat. Also, je mehr eine Person uns bedeutet, umso wichtiger ist uns ihr Lob. Und so will Gott, dass er uns wichtiger wird als jeder Mensch. Dass uns sein Lob und sein Lohn wichtiger werden als jeder menschliche Beifall und jeder weltliche Erfolg. Das will Gott. Dass er uns so wichtig ist, dass uns sein Lob am meisten bedeutet. Und Gott ist so großzügig und geht so weit auf uns zu, dass er uns die ganze Bibel hindurch immer wieder verspricht, seine Leute zu belohnen. Und wir müssen uns gar nicht schämen, wenn uns diese Belohnung motiviert. Das wird auch von Größeren gesagt, zum Beispiel von Mose in Hebräer 11, Vers 24 bis 26. Er hielt durch. Warum? Denn er schaute auf die Belohnung, die Gott ihm geben würde. Und das gab ihm die Kraft, durchzuhalten und zu kämpfen und zu leiden. Denn er schaute auf die Belohnung von Gott. Und genau das verspricht Jesus uns hier am Ende. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, er wird es dir vergelten. Er wird es dir vergelten. Klar, wir können uns das nicht verdienen. Gott ist nicht verpflichtet. Gott müsste uns nicht belohnen. Aber in seiner Großzügigkeit will er das. Und Jesus sagt hier, er wird es auch tun. In einem alten Lied heißt es so ähnlich, himmlische Gaben, wer kann sie ermessen, werden die Knechte des Königs empfangen. Keinen im Leben wird jemals vergessen, was er aus Liebe zu Jesus getan. Und das ist so. Er wird uns das lohnen und er gibt uns ein Angeld dessen schon hier. Ich denke, dass der Herr uns oft eine besondere Freude schenkt. Eine Freude, die man nicht machen kann, die man für nichts kaufen kann. Aber dass er unseren Einsatz für ihn oft mit einer besonderen Freude auch belohnt. Und wer weiß, was er uns sonst schon alles geschenkt hat, wo wir es uns gar nicht bewusst gemacht haben. Er wird belohnen, sagt Jesus. Er wird das tun. Er muss es nicht tun, aber er will es tun. Und der lebendige Gott will, dass du dich nach seinem Lob und nach seinem Lohn sehnst. Und das ist doch eigentlich auch ganz einleuchtend.
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen kleinen Enkel oder einen kleinen Sohn, eine kleine Tochter und die zeigt Ihnen stolz das neueste Bild, was sie gerade gemalt hat. Hat sich der Bär früher auch gemacht, ja? Und hat es für Sie gemalt. Und dann merken Sie, wie jetzt Ihr Kind oder Ihr Enkel darauf wartet, von Ihnen gelobt zu werden. Da kommt das Kind mit dem Bild und sagt, schau mal, habe ich für dich gemacht. Ist das nicht schön? Und dann wartet das Kind und sagt, meine Zeit, das hast du wirklich ganz toll gemacht. Du, und da freue ich mich drüber. Sie werden doch dann nicht so reagieren. Sie werden doch nicht im Traum darauf kommen und sagen, meine Tochter sucht nur ihre Selbstbestätigung. Ja, Sie werden doch nicht sagen, was für ein Egoist ist das. Ja, sie hat das Bild nur gemalt, damit ich sie mal lobe. So reagiert doch kein normaler Mensch, sondern Sie werden gerührt sein. Sie werden sich freuen. Und Sie werden an der Hoffnung auf Ihr Lob sehen, wie sehr Ihr Kind oder Ihr Enkel Sie liebt und wie sehr ihm gelegen ist an Ihrem Lob, an Ihrer Anerkennung, an Ihrer Zuwendung. Sie werden sich freuen und manchmal werden Sie sich vielleicht sogar noch eine schöne Belohnung ausdenken, aus Liebe. Ich denke, das ist nur ein schwaches Beispiel, aber es kann eine Hilfe für uns sein, uns vorzustellen, wie wichtig es für Gott ist, dass uns sein Lob wichtig ist, dass es uns um seinen Lohn geht, um sein Lob, um seine Anerkennung. Und dass wir das ernster nehmen als alles andere. Und daran wird sich entscheiden, daran wird sich letztlich entscheiden, liebe Leute, ob unsere Frömmigkeit den Echtheitstest besteht, echt oder unecht. Das entscheidet sich in deinem Herzen. Und deshalb legt Jesus uns heute Morgen diese Testfrage vor. Er sagt, hab Acht auf deine Frömmigkeit. Erstens, Hand aufs Herz, was treibt dich? Was willst du erreichen mit deiner Frömmigkeit? Wessen Ehre suchst du? Und dann haben wir zweitens gesehen, wie schnell wir in die Falle der Heuchelei hineintappen. Hand ohne Herz. Mit unseren Händen und Worten dienen wir Gott und vielleicht werden wir von vielen als vorbildliche Christen gefeiert, aber mit unserem Herzen sind wir ganz woanders. Da suchen wir nur die Anerkennung von Menschen und unsere eigene Ehre. Und Jesus will uns aus dieser Heuchelei herausführen. Und dann gilt das Dritte, nämlich Hand von Herzen. Dann dienen wir Gott nicht nur mit unseren Händen, unserem Mund und unseren Füßen, sondern wir dienen ihm von Herzen. Wir dienen ihm dann nicht nur mit unserem Geld und mit unserer Kraft, sondern mit unserer ganzen Hingabe. Wir wollen ihn ehren. Wir sehnen uns nach seinem Lob. Wir wollen ihm Freude machen. Und wir dürfen dafür sogar auf seine Belohnung hoffen. Ich schließe. Wenn einem bewusst wird, wie gründlich Gott unser Herz erforscht, dann kann man manchmal innerlich wirklich zusammenzucken. Wenn mir klar wird, wie genau Gott hinter meine Kulisse schaut, dann bleibt mir eigentlich nur noch ein Fluchtweg. Und das ist die Flucht nach vorn, die Flucht hin zu Gott selbst, die Flucht ins Gebet. Und so möchte ich Ihnen für diesen Sonntag, aber für die ganze Woche ein kleines Gebet mit auf den Weg geben. Es sind die Schlussverse von Psalm 139. Als ich diesen Bibeltext gründlich bearbeitet habe, zum ersten Mal, da habe ich zum ersten Mal verstanden, warum Psalm 139 so enden muss, wie er endet. Da habe ich zum ersten Mal Psalm 139 richtig verstanden. Im ersten Teil, da macht David sich klar, dass der lebendige Gott ihn völlig durchschaut. Im ersten Teil von Psalm 139, da stehen diese berühmten Sätze, von allen Seiten umgibst du mich. Du kennst jede meiner Regungen, du siehst alle meine Wege, du durchschaust mich besser, als ich mich selbst durchschaue. Das durchzieht den ganzen Psalm 139. Und dann, am Ende, da bleibt dem David nur die Flucht nach vorn, nur die Flucht ins Gebet. Und darum endet er diesen Psalm so, beendet ihn so. Am Schluss sagt er, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Verstehen Sie? Er merkt, er durchschaut sich selbst im Letzten nicht. Der Grat, auf dem wir gehen, ist so schmal. Die Motive in unserem Herzen können sich so leicht vermischen, dass wir das aus eigener Kraft gar nicht angemessen regeln können. Und deswegen sagt der Gott, erforsche du mich und erkenne du mein Herz. Und prüfe du mich und siehe, wie ich es wirklich meine, was wirklich mein Motiv ist. Und dann bewahre mich. Und dann sieh, ob ich auf bösen Wege bin. Sieh, wo ich in der Gefahr stehe, abzurutschen. Siehe, wo ich mich in meiner Selbstgenügsamkeit, in der Ecke meiner Selbstgenügsamkeit behaglich eingerichtet habe. Dann sieh das bitte und hol mich da raus. Sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege.
machen Sie das zu Ihrem Gebet. Amen. Wir wollen jetzt miteinander singen das Lied 279. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen.